Ja, ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen im Namen Jesu. Wir freuen uns, dass wir heute hier sein dürfen. Wie Hans-Jürg schon erwähnt hat, eigentlich wäre heute unser Abflug nach Brasilien. Es ist ja unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht, 6 Monate. Aber wir haben noch mal 2 Monate drangehängt, weil unter anderem auch die Traudi noch in eine Spezialklinik geht. Sie war vor 8 Jahren schon mal in so einer Klinik, damit ihr weitergeholfen werden darf. Ja, viele sind ja ausgeruht aus den Ferien gekommen, also ich muss mich betreffs eurer Aufnahmefähigkeit keine Gedanken machen. Ihr seid alle voll da und das ist gut. Ich möchte auch die Predigt all denen widmen, die am 2. September Geburtstag haben, zum Beispiel auch die Marianne Malgo, Nathanael Winkler und andere, unter anderem ich natürlich, ne? Logisch. Also ganz speziell für diese Menschen. Ja, ihr fand es vielleicht ein bisschen lustig, das Thema, es ist aber eigentlich gar nicht so lustig, aber ich hoffe, dass ihr das nicht vergesst, denn das ist ja auch der Ehrgeiz von jedem Prediger. Wie überlebe ich meine Geburtstage? Wie überlebe ich alle meine Geburtstage? Ich darf mich ja nicht mit fremden Federn schmücken und ich muss sagen, die Idee kam von meiner Frau zu diesem interessanten Thema und ich habe es dann ausgearbeitet. Ja. Wie kamen wir in diese Welt? Wie kamen wir auf diesen Planeten? Ja, bei mir war es so, und ich denke, bei Ihnen oder euch war es ähnlich, da haben sich 2 Menschen getroffen, Wilhelm Ernst Federolf und eine Pauline Babette Müller-Eisenmann, und dann sind da einige Kinder auf diesem Planeten angekommen, im Ganzen 6. Ja, vor dem Krieg sind 2 geboren, dann kam eine lange russische Kriegsgefangenschaft, deswegen gab es einen Unterbruch von 8 Jahren und dann kam das 3. Kind. Und es muss so um Weihnachten 1953 gewesen sein, als die Nummer 4 bestellt wurde. Der kleine Reinhold. Ja, jetzt stellen wir uns das mal so vor, denn so war es auf jeden Fall nicht. Dann sagte meine Mutter zu meinem Vater, hast du auch an die Liste gedacht? An die Liste. Vergiss die 20 Milchzähne nicht. Und die 32 dauerhaften Zähne. Auch die 34 inneren Organe. Ganz wichtig, Herz, Gehirn, Leber, Lunge und Magen. Und bitte alles am richtigen Platz. Also die Mama war besorgt. Und die 350 Knochen, die später teils zusammenwachsen und dann als Erwachsene haben wir ja noch offiziell 206 Knochen. Ich hoffe ja auch, dass ihr heute Morgen noch was dazulernt. 206 Knochen. Braune Augen und rote Haare. Was? Rote Haare? Unser Erster hat doch schon rote Haare. Na schön, dunkelbraun geht auch. Und dann kam am 2. September die Hausgeburt in diesem kleinen Blaufelden, ein romantischer Ort mit nur 2500 Einwohnern. An die erste Taufe kann ich mich zwar nicht mehr erinnern, aber einige augenscheinliche Ähnlichkeiten mit den Eltern und den anderen Geschwistern gaben mir immer die Gewissheit, dass ich im Krankenhaus nicht vertauscht wurde. Also wir haben gemerkt, dass wir zwar mittels der Eltern geboren wurden, aber dass sie an der eigentlichen Menschwerdung während der 9 Monate Schwangerschaft nur passiv abgewartet haben. Ja, wir bemerken natürlich auch, wie in der Welt die Geburtstage verschieden bewertet und gefeiert werden. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Oft fühlt man sich etwas hilflos und ausgeliefert, weil die Jahre so an uns vorbeiziehen, ob uns das gefällt oder nicht. Das drückt sich auch an den Glückwünschen aus. Ihr lest ja bestimmt auch mal solche Geburtstagsglückwünsche. Zum Geburtstag recht viel Glück. Immer vorwärts, nie zurück. Wenig Arbeit, recht viel Geld. Große Reisen in die Welt. Jeden Tag gesund sich fühlen. 6 Richtige im Lotto spielen. Ab und zu ein Gläschen Wein. Dann wirst du immer glücklich sein. Viel Glück, Mut, Zufriedenheit für deine ganze Lebenszeit, dass die Sonne immer lacht für dich, das und noch viel mehr wünsche ich. Ich möchte dir gern gratulieren, dich auch mit Wünschen bombardieren, Gesundheit und 2 Zentner Glück, von allem steht das beste Stück, von allem stets das beste Stück, Happy Birthday. Also wir als Christen, wenn wir das so hören, da denken wir schon ein bisschen an andere Sachen. Ja, und da sagte auch der Viktor E. Frankl, der Mensch will nicht Glück, er will Sinn. Ganz wichtig, er will nicht Glück, sondern er will Sinn. Dieser Frankl war selber Holocaust-Überlebender, Neurologe und Psychiater. Nicht Glück, sondern Sinn. Jetzt wird schon besser. Oder wir lesen in den Geschlechtsregistern am Anfang der Bibel, wenn wir so diese 22 Persönlichkeiten durchgehen, von Adam bis Josef, da heißt dann immer, mit so und so vielen Jahren zeugte er einen Sohn, seinen ersten Sohn, danach lebte er noch so und so viele Jahre, zeugte Söhne und Töchter, bis er im Alter von so und so vielen Jahren starb. Geboren, wir machen oft ein Sternchen hin und dann kommt ein Bindestrich und dann gestorben. Oft sieht man dann ein Kreuz auf dem Grabstein. Und unser Leben, das war dieser Bindestrich. Und die Frage ist, ist das alles? Römer 1, 21, da lesen wir, trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn nicht als Gott und brachten ihm keinerlei Dank. Stattdessen verloren sich ihre Gedanken ins Nichts und in ihren uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Ins Nichts. Das bedeutet auch sinnlos, Sinnlosigkeit. Und von diesem sinnlosen Nichts kurz mal einige Kostproben, damit wir uns als Christen, als bevorzugte Menschen einstufen, als besonders bevorzugte Menschen. Dieses sinnlose Nichts. Ich zitiere hier einen Mensch, der heißt Jacques Monod, ist sehr berühmt. Er sagt Folgendes. Wenn er diese Botschaft, die Botschaft der Wissenschaft in ihrer vollen Bedeutung aufnimmt, dann muss der Mensch endlich aus seinem tausendjährigen Traum aufwachen und seine totale Verlassenheit, seine radikale Fremdheit erkennen. Er weiß nun, dass er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat. Diesen Satz machte diesen Jacques Monod etwas berühmter in der Presse. Also diese Zigeuner am Rande des Universums. Das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden und Verbrechen. Verlassen, alles ist sinnlos. Und schade, dass dieser Jacques Monod, der war nämlich Sohn eines französischen Malers hugenottischer Abstammung. Und er tritt hier sein christliches Erbe regelrecht mit Füßen. Monod erkennt die Problematik, die durch diese Erkenntnis entsteht und beschreibt die weit verbreitete Aversion der Menschen dieser Sicht gegenüber. Jetzt sagt er Folgendes. Es ist schon richtig, dass die Wissenschaft die Wertvorstellungen antastet. Nicht direkt zwar, denn sie gibt keine Urteile über sie ab und soll sie auch ignorieren. Aber sie zerstört alle mythischen und philosophischen Ontogenien, das heißt Entwicklungen, auf denen für animistische Traditionen, jetzt holt er weit aus, von den australischen Ureinwohnern bis zu den materialistischen Dialektikern, also bis zu den Denkern, die Werte, die Moral, die Pflichten, Rechte und Verbote beruhen sollten. Also die Wissenschaft zerstört alles und dazwischen steckt natürlich auch das Christentum. Alles wird zerstört. Und dann sagt er, folgerichtig fragt er, dieser Jacques Monod, und wer bestimmt denn, was ein Verbrechen ist? Wer benennt das Gute und das Böse? In allen überlieferten Systemen gingen die Ethik und die Wertvorstellungen über die Verstandeskraft des Menschen hinaus. Er war nicht Herr über die Werte. Sie wurden ihm aufgezwungen und er war ihnen unterworfen. Und jetzt kommt's. Nun weiß er, dass sie allein seine Sache sind. Der Mensch im Mittelpunkt. Das erinnert uns an das Gleichnis von den 10 Knechten mit den anvertrauten Pfunden und wie diese Leute dann hinter dem ausreisenden König herschreien, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und das, Diesen Geist spüren wir auch bei diesem Jacques Monod. Hierin liegt die Auflösung des alten Bundes. Das ist das Sakrileg, von dem oben die Rede war, in dem der Mensch sich vom Guten, vom Schönen und Wahren abgewandt hat, schlüpft er in die Rolle des Zauberlehrlings. Nun bestimmt er selbst, was gut und böse ist, in der Überzeugung, dass es nichts und niemand gibt, vor dem er sich letztendlich verantworten muss. Monod sieht klar, dass die Naturwissenschaften und damit auch der Naturalismus keine Lösung der Wertfrage leisten kann. Für den Naturalismus, in Klammer habe ich dazugefügt, rein menschliches Denken, für den sich die Welt ausschließlich als ein kausales Geschehen darbietet, ist nicht zu unterscheiden. Und jetzt kommt wieder was sehr Schockierendes. Ist nicht zu unterscheiden, was ein Verhalten Hitlers, also von Adolf Hitler, von dem eines Franz von Assisi unterscheidet. Da merken wir, da sind wir in der Verlorenheit, in der Sinnlosigkeit. Dann habe ich was anderes gefunden. Das hört sich zu Beginn recht positiv an. Nie mehr depressiv. Das Gefühl von Sinnlosigkeit überwinden und den Lebenssinn wiederfinden. Da geht es vor allem auch gerade an suizidgefährdete Menschen. Hört sich so gut an, ne? Das Gefühl von Sinnlosigkeit überwinden und den Lebenssinn wiederfinden. Niemand kann dir deinen Lebenssinn geben. Du musst ihn finden, denn er ist für jeden Menschen etwas anderes. Aber um ihn finden zu können, musst du lernen, in dich selbst hineinzuhören. Ja, super. Und einer sagt sogar, der Peter Rudel, das ist so ein deutscher Aphoristiker, das heißt so ein Denker, der so Sinnsprüche macht, der so die Wahrheiten so zusammenbindet oder auch manche Sinnlosigkeiten. Der sagt, der Tod findet seinen tieferen Sinn in der Sinnlosigkeit des Lebens. Ich sag's nochmal. Der Tod findet seinen tieferen Sinn in der Sinnlosigkeit des Lebens. Ja, was heißt denn das jetzt? Das heißt, der Tod beendet die Sinnlosigkeit. Da ist der Tod der Erlöser. Ist eigentlich schrecklich, wo der Mensch ohne Gott hinkommt. Das ist schockierend. Das ist schaurig. Oder wie ihr Schweizer sagt, schurig. Ein anderer, das habe ich in Sinnwiki gefunden, da heißt sinnloses Nichts und Mittelpunktzwang. In der Antike und im Mittelalter war die Welt noch klein. Sie schien eine Scheibe zu sein, über der sich der Himmel wie eine Käseglocke wölbte. Also, das war nicht das Bild der Bibel. Das alles war das Werk eines persönlichen Schöpfergottes. Der Mensch wurde als Höhepunkt und Krone der Schöpfung angesehen. Und er stand permanent im Mittelpunkt der göttlichen Aufmerksamkeit und Zuwendung. In unserem heutigen naturwissenschaftlichen Weltbild ist unser Planet Erde zu einem winzigen, verlorenen Staubkorn in einem gigantischen Universum geschrumpft. Da wäre es äußerst unwahrscheinlich, dass einzig auf unserer Erde die Bedingungen für die Entwicklung intelligenten Lebens herrschen würde und auch auf unserem Planeten ist die Entstehung des Menschen sicher nicht das Ende und der Höhepunkt des Evolutionsprozesses. Man kann davon ausgehen, dass überall im Universum fortwährend Lebenswelten und intelligente Zivilisationen entstehen und vergehen. Das ist hier übrigens das darwinistische Glaubensbekenntnis, ein Teil davon. Also, er sagt hier, wir sind nur ein verlorenes Staubkorn im Kosmos. Bedenkt man all dies, so kann man es nur als haarsträubenden Mittelpunktswahn ansehen, wenn sich Menschen heute immer noch, wie in der Antike, mit ihrem extrem eingeengten Weltbild im Mittelpunkt der Schöpfung und im Fokus der Aufmerksamkeit eines persönlichen und ähnlich wie wir denkenden und fühlenden Gottes sehen. Also ihr wisst jetzt, was für Leute ihr seid. Ihr habt ein total extrem eingeengtes Weltbild. Und jetzt sagt er hier noch zum Schluss, ich will nicht alles zitieren, in Wahrheit wissen wir nichts über die göttliche Allmacht. Ich denke, er weiß nichts, weil er bis jetzt nichts wissen wollte. Jesus sagt da ganz klar in Bezug auf diese Philosophen und Denker, Ihr seid von hier unten, aber ich komme von oben. Ihr seid von dieser Welt, aber ich bin nicht von dieser Welt. Aus diesem Grund sagte ich, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Auch der Jacques Monod. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich der bin, auf den es ankommt, werdet ihr in euren Sünden sterben. Sehr ernstes Wort. Und wenn wir jetzt in Bezug auf unseren Weitblick sprechen, dass wir heute eben wissen, wie groß der Kosmos ist, wie viele Sterne es da draußen hat und Galaxien oder Galaxien, ist interessant, dass der Psalmist eine ganz andere Haltung hatte. Der Psalmist im Psalm 8, 3 bis 4, wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Ganz andere Erfahrung, genau entgegengesetzt. Er sieht auch diese Größe, aber er sieht auch diesen persönlichen Gott. Das lesen wir auch in 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten. Da nimmt Paulus Bezug auf die Schöpfung. Wenn jemand eine Studienbibel hat, da wird da 1. Mose erwähnt. Genesis, 1. Mose 1. Denn Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der, dieser gleiche, gewaltige, riesige Schöpfergott, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung von der Erkenntnis der Klarheit Gottes in dem Angesichte Jesu Christi. Also, dieser gewaltige Schöpfergott, der arbeitet jetzt individuell an unseren Herzen. Dieser große Gott. Also da müssen wir nie zweifeln, wenn wir beten, dass Gott irgendetwas nicht könnte oder nicht hört. Ja, vielleicht noch zwei etwas bessere Geburtstagssprüche als Übergang. Es kommt nicht darauf an, wie alt man wird, sondern wie man alt wird. Schon besser. Alt ist man erst, wenn man an der Vergangenheit mehr Freude hat als an der Zukunft. Das ist nicht schlecht. Wirklich. Ja? Wenn man so, ja, im Rollstuhl, im Schaukelstuhl sitzt und dann sagt, das waren noch Zeiten, ja. Psalm 37, 5, vertraue dich dem Herrn an und sorge dich nicht um deine Zukunft. Überlasse sie Gott, er wird es richtig machen. Schickte mir unser lieber Bruder und Missionar Ernst Kraft aus St. Paulo. Er wird es richtig machen. Ja, ich lese mal kurz noch den Text, der passt da sehr gut dazu, von einem Traktat, das heißt Weizen oder Spreu. Der Originaltitel heißt eigentlich das Leben als Samenkorn. Um zu zeigen, dass unser Leben eben kein Abreißkalender ist, ne, der wird immer dünner, immer weniger und zum Schluss ist es aus, sondern unser Leben ist ein Samenkorn. Ein Samenkorn, das ist biblische Lehre. Wir alle haben schon Früchte gegessen und sind dabei auf den Kern oder das Samenkorn gestoßen. Verglichen mit der Pflanze oder dem Baum, wo die Früchte herkamen, besteht da überhaupt keine Ähnlichkeit zwischen dem Samen und dem Baum oder der Pflanze oder der Blume. Nur aus Erfahrung wissen wir, dass wenn wir die unansehnlichen Samen ausstreuen, genau die gleiche Pflanze aufgehen und wachsen wird. Die Orchideen produzieren zum Beispiel mikroskopisch winzige Staubkörnchen, während die Kokospalme den Rekord des größten Samens der Welt hat, die bekannte Kokosnuss. Also wer das nicht gewusst hat, hat schon wieder was dazugelernt. Die Kokosnuss ist der größte Samen. Heutzutage wissen wir, dass sich im Samen selbst alle notwendigen Bauinformationen befinden, zur Aktivierung als Auslöser eines unglaublich dynamischen Keimungsprozesses. Da dient die Sonnenintensität verbunden mit der richtigen Jahreszeit. Da ist sogar eine eingebaute innere Uhr drin, das weiß jeder Gärtner. Feuchtigkeit und Erde. Wenn das alles zusammenkommt, dann kommt es zum Keimen. Mit uns Menschen verhält es sich ähnlich und es ist in keinem Fall so, wie sich das manche vorstellen. Zuerst das Baby, dann die Blütezeit des Lebens, voller Kraft und Elan. Und dann beginnt früher oder später eine unaufhaltsame und unangenehme Talfahrt, bei der alles verrunzelt, verwelkt und eingeht. Das nennt sich dann Ende des Haltbarkeitsdatums. Leben als Abreißkalender, ich sag auch Mensch als tickende Zeitbombe, ja, vor dem Unausweichlichen aus, ob man das will oder nicht. Gott warnt uns deswegen, und in der Bibel können wir es nachlesen, dass sich während dieser Lebenszeit entscheidet, ob wir ein Samenkorn für das ewige Leben im Himmel oder aber für die ewige Verlorenheit in der Gottesferne in der Hölle abgeben. Die leicht verständige Illustration des Bauers wird uns da vor Augen gestellt, der sein Getreide erntet und es dann auf der Tenne austrischt. Zu biblischen Zeiten wurde dann geworfelt, das heißt, alles in die Luft geworfen. Was mit dem Wind wegfloh, das Stroh und die Hülsenspreu, das war wertlos, das war zu leicht. Nur die schwereren Körner, voll mit dem begehrten Mehl, fielen nahe dem Bauer wieder herunter. Dabei gab es noch raffiniertes Unkraut, dessen Samen fast wie Getreidekörner aussahen, aber sie waren viel leichter und wurden ebenfalls durch den Wind enttarnt. Das waren die Mitläufer und die Namenschristen. In Matthäus 3, Vers 12 lesen wir, seine Worfschaufel ist in seiner Hand von Jesus und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln im Himmel und die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Deswegen die Frage an jeden Menschen, was bin ich? Bin ich Weizen oder bin ich Spreu? Wird Gott mich in die himmlische Scheune, wird er mich dort lagern? Oder wird mich der Wind mitnehmen und dieses unauslöschliche Feuer? Welch eine Tragweite, wie wird es uns da einmal ergehen? Was stellen wir da, Weizen oder Spreu? Aber was macht denn eigentlich den Unterschied aus? Könnte es sein, dass einige religiös veranlagt sind, während die anderen einfach nichts mit Gott anfangen können? Nein, alle haben Verantwortung vor unserem Schöpfer. Dessen erklärtes Ziel und Liebe ist unsere Errettung. Im 1. Korintherbrief 15, 42 bis 44 bekommen wir wichtige Informationen und entdecken neue Zusammenhänge. Was sagt Paulus hier? So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit. Das heißt, wir müssen alle sterben. Es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre. Es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit. Es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib. Es wird auferweckt ein geistlicher, ein himmlischer, ein unsterblicher Leib. Das heißt, mit jedem Tag, jeder Woche, jedem Monat, mit jedem Jahr, mit jedem Geburtstag, der vorbeigeht, nimmt unsere Verantwortung zu und nähert sich die Stunde der Wahrheit, die sogenannte Tenne Gottes. Unser Leben ist ein Samenkorn, das Jesus aufbewahren will. Vielleicht haben wir zwar die äußere christliche Form, aber innerlich sind wir in Wirklichkeit leer. Und für Gottes Waage einmal zu leicht. Durch eine bewusste Entscheidung unter der Erkenntnis unserer Sünden und Verlorenheit können wir Jesus in unser Leben, in unser Herz einladen und aufnehmen. Nur er kann diese Kursänderung in unserem Leben bewirken und uns mit dem heiligen Gott versöhnen. Säen. Deswegen wurde ja auch der Friedhof früher als Gottesacker bezeichnet. Vielleicht kennt diesen Ausdruck noch jemand von euch. Gottesacker. Ich habe da gelesen, gerade in Bezug auf die Herrnhuter Brüdergemeinde, also Herrnhut, das liegt etwas rechts von Dresden, schon an der tschechischen Grenze. Und da sagen die, diese Bezeichnung spiegelt den Glauben der Gemeinde wider, dass die Verstorbenen wie in einen Acker gesät auf den Tag der Auferstehung warten. Deswegen feiern die auch Ostern auf diesem Gottesacker. um ihren Zusammenhalt zu zeigen mit den schon verstorbenen Gläubigen und denen, die noch leben, aber alle warten auf die Auferstehung. Deswegen sind wir ja gegen Kremation. Denn einen Samen verbrennt man nicht. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ein Kremierter nicht auferstehen kann, aber wir als Christen sind dagegen, weil wir gesät werden. Und im Prediger 7, Vers 1 steht etwas Interessantes, im ersten Moment sogar Schockierendes. Besser ist ein guter Name als kostbares Salböl. Und jetzt sagt der Prediger, und besser der Todestag als der Geburtstag. Der sagt, besser ist der Todestag als der Geburtstag. Na, interessant. Also wenn man das so liest, denkt man, was hatte der denn für Probleme? War der schon am Leben verzweifelt? Nein, der hat um die Realität Gottes gewusst. Der hat gewusst, dass im Moment des Todes es für uns in den Himmel geht. Das Beste kommt noch. Der Todestag besser als der Geburtstag. Ganz interessant. Hans Jürg hatte schon den Psalm 139 zitiert, sehr passend. Und das ist ja eigentlich das, was passiert bei der Menschwerdung. Das ist was ganz Gewaltiges. Da heißt es ja hier, denn auch Finsternis nicht finster ist bei dir. Und die Nacht leuchtet wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und das erkennet meine Seele wohl. Es war dir mein Gebein nicht verhohlen. Habt ihr aufgepasst? Am Anfang waren es ja bei dem kleinen Embryo 350 und heute sind es nur noch 206. Die du im Verborgenen gemacht hast, da ich gebildet ward unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch unbereitet war. Oder der liebe Peter Malko hat mir so einen Geburtstagsgruß geschickt und da ist ein ganz spezieller Briefkopf dafür gemacht worden. Und da heißt es auch, anstatt deine Augen sahen mich, da ich noch unbereitet war, steht da, deine Augen sahen mich als ungeformten Keim. Ganz interessant. Gott hat da alles schon gesehen und die ganzen Informationen, die da schon alle hineingelegt waren. Und alle Tage waren auf dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselben keiner da war. Ja, da darf man doch ausruhen als Christ. Da muss man sich doch viel weniger sorgen. Gott sieht uns. Er hat uns von Anfang an gesehen, bevor wir geboren wurden. Und er sieht unser ganzes Leben bis zum letzten Atemzug. Ja, Gott sieht es. Also wie gesagt, die Eltern sind ja in dem Sinn nur passive Beobachter bei dieser schlussendlichen Menschwerdung und diese geheimnisvollen Informationen kommen zur Entfaltung und die Bibel sagt, das ist Gottes Werk und das ist etwas Wunderbares und deswegen respektieren wir als Christen das Leben. Unser lieber Bruder Werner Gitt hat eine ganz besondere Gabe, zum Beispiel das Wunder des menschlichen Körpers groß zu machen. Er erwähnt unter anderem, dass während dieser Mensch entsteht, in den ersten 3 Monaten wir ein anderes Hämoglobin haben. Ja, was ist denn das jetzt schon wieder? Hämoglobin. Deswegen ist es gut, wenn man sich vorbereitet, lernt man einiges. Ja, Hämoglobin. Das ist also das, was auch in den roten Blutkörperchen drinsteckt. Und das ist das, was den Sauerstoff transportiert. Wir brauchen ja Sauerstoff. Alle unsere Zellen brauchen Sauerstoff. Wenn wir uns den Finger abschnüren würden, bitte macht das nicht zu Hause, wenn wir uns den Finger abschnüren würden, dann werdet ihr merken, wie der zuerst rot wird und dann blau und dann violett und dann schwarz. Dann wird er absterben, ja, wenn wir das einfach abschnüren, weil da kein Sauerstoff mehr hinkommt. Also in den ersten 3 Monaten ist es eine Art Hämoglobin. Vom 3. bis zum 9. Monat ein ganz anderes, weil da der kleine Embryo viel mehr Sauerstoff braucht für diese ganze wunderbare Entwicklung. Und kurz vor der Geburt wird dann auf das Hämoglobin umgestellt, das wir brauchen, um dann außerhalb der Mutter überleben zu können. Dass man hier richtig atmen kann. Das ist dann eine dritte Art und ohne all diese verschiedenen Dinge wird es nicht funktionieren. Der kleine Embryo würde vorher schon sterben. Ja, wir kamen auf diese Welt, Was ist eigentlich Gottes Absicht? Das finden wir in Apostelgeschichte 17, 26 bis 27, ganz wichtige Verse. Als Paulus dort auf dem Areopag in Griechenland, in Athen predigt, dann sagt er, und er hat gemacht, also Gott, dass von einem her alle menschlichen Völker wohnen auf der ganzen Erdoberfläche. Klare biblische Lehre. Von einem her kamen die ganzen Menschen. Und jetzt kommt's. Und hat vorausbestimmte Zeiten und die Grenzen ihres Wohnsitzes angeordnet. Andere Bibeln sagen, er hat ihnen Zeiten und Grenzen gesetzt oder bestimmt. Warum? Dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn etwa fühlen und finden möchten, der ja nicht ferner ist von einem jeden von uns. Das ist Gottes Ziel für einen jeden Menschen. Deswegen hat er uns Zeiten und Grenzen gesetzt. Deswegen bin ich also da in diesem kleinen Blaufelden auf die Welt gekommen, so zwischen Stuttgart und Nürnberg. Und einige von euch hier, andere vielleicht in anderen Ländern. Gott hat es alles schon vorher bereitet, damit wir dann Gott suchen und finden möchten. Das will Gott von jedem Menschen. Das ist also nichts Besonderes, was Außergewöhnliches. Nein, Gott hat es für jeden Menschen bestimmt. Also deshalb sind wir da und da geboren. Wir dürfen so und so lange leben, damit wir Gott suchen und finden. Wenn wir daran vorbeileben, dann ist unser Leben wirklich sinnlos. Absolut sinnlos. Im Psalm 76, Vers 11 lesen wir, legt Gelübde ab und erfüllt sie dem Herrn, eurem Gott, alle, die ihr um ihn seid. Bringt dem Furchtgebietenden Geschenke. Geschenke. Wenn man Geburtstag denkt, denken wir ja immer an Geschenke. Ich meine, das freut ja sogar die Welt, ne? Das ist ja nicht schlecht, wenn die Familie sich trifft, wenn man anständiges Essen macht, wenn Freunde kommen und auch Arbeitskollegen. Hat doch jeder gern, wenn er zumindest eine kurze Zeit im Mittelpunkt steht. Vor allem Leute, die isoliert leben. Andere haben es nicht so notwendig. Ja, aber das ist an und für sich nicht schlecht. Aber da heißt, wir sollen Gott Geschenke bringen. Dann habe ich mich gefragt, was bedeutet das ganz praktisch für uns? Geschenke. Ja, was ist das größte Geschenk, das wir Gott bringen können? Was denkt ihr? Das größte Geschenk. Ich denke, das größte Geschenk ist, wenn wir Gottes Geschenk an uns annehmen. Gottes Geschenk. Jesus, der für uns gestorben ist, unsere Sünden bezahlt hat und uns mit Gott versöhnt hat. Wenn wir uns aus der Sinnlosigkeit und dem rein menschlichen Denken befreien lassen und uns mit Gott versöhnen lassen. Das ist für Gott das größte Geschenk, wenn wir ihm dann unser Leben ausliefern, auf diesem Altar als Gott wohlgefälliges und lebendiges Opfer, wenn wir ihm unsere Rebellion ausliefern, vielleicht auch unseren intellektuellen Stolz. Wir sehen das gerade heute bei den Philosophen, bei Wissenschaftlern, Leute, die wirklich gut drauf sind hier oben, ja, wo gut begabt sind. Und wie arrogant sind doch oft diese Leute. Und wie wenig von den Leuten unterstellen sich wirklich der Herrschaft Gottes. Deswegen sagt ja auch Paulus, das, was nichts ist, hat Gott erwählt. Wir sind wenig hohe, wenig besondere Leute in dem Sinn. Ja, also wir dürfen uns Gott ausliefern. Und es heißt ja auch in Prediger 3,11, alle kennen den Vers auswendig, wir gebrauchen ihn ja auch, wenn wir evangelisieren. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit ins Herz gelegt, ins Herz der Menschen, ohne dass der Mensch das Werk, das Gott gewirkt hat, von Anfang bis zu Ende zu erfassen vermag. Er hat uns die Ewigkeit ans Herz gelegt. Das unterscheidet uns von den Tieren, diese Sehnsucht. Also wo ich früher nicht gläubig war, und ich habe dann in der Schule gehört, dass unsere Sonne in 5 Milliarden Jahren sich aufblustern wird und dann zum weißen Zwerg wird und dann verlöschen wird und dabei noch die Erde verschluckt. Naja, in 5 Milliarden Jahren. Da können wir uns ja mal noch kurz zurücklehnen, oder? Aber irgendwie hat mich das schon gewurmt. Trotz allem. Das hat mich irgendwie besorgt. Oder wenn ich an mein Leben gedacht habe, an mein sinnloses Leben. Ich war unzufrieden. Ich war in einer gewaltigen Zerrissenheit. Und es kommt eben, wenn wir uns in vergänglichen Sünden unser Leben kaputt machen, dann ist das ein Widerspruch zu dieser Ewigkeit, die Gott da hineingelegt hat, dass wir Gott suchen und finden möchten. Also ihr merkt, wenn wir mit Menschen reden, wir arbeiten da nicht vom Punkt Null an. Da ist schon was da bei den Menschen. In jedem diese Sehnsucht nach der Ewigkeit, nach ewiger Errettung. Und in Hebräer 6, 18 bis 20, da heißt es auch, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, wobei es unmöglich war, dass Gott lügen sollte, da ging es ja auch um seinen Schwur, einen starken Trost hätten. Und den Trost brauchen wir auch in unserer heutigen Zeit, die wir Zuflucht genommen haben zum Ergreifen der vor uns liegenden Hoffnung, die wir, und jetzt kommt's, als einen sicheren und festen Anker der Seele haben. Diesen Anker, wenn es auch manchmal drunter und drüber geht. Oft ist es so in jungen Jahren, na, wenn so manches noch in der Entwicklung ist, wenn man verunsichert ist, wenn man große Träume hat, wenn man vielleicht auch ein bisschen rebellisch gegen die Eltern ist, oder auch später, wenn zum Beispiel viele Kinder kommen, ne, Traudi, dann wird man manchmal auch ein bisschen nervös. Kinder sind zwar ein Segen Gottes, aber manchmal ist der Segen fast zu viel. Ich denke an unsere 7. Oder später dann, wenn Krankheiten kommen, ja, wenn man merkt, wenn dann ältere Leute aufstehen, Paulus sagt ja, wir stöhnen und seufzen und sehnen uns nach der Erlösung unseres Leibes. Schaut mal zu, wenn ältere Leute aufstehen, dann machen die, ja, das ist so, das ist ganz interessant. Horcht mal genau hin, beobachtet es mal. Das Stöhnen und das Seufzen. Aber egal wie alt wir sind, die Bibel sagt, einen sicheren und festen Anker. Wir müssen nie verzweifeln. Wir müssen nie auch im Leiden untergehen. Wir müssen auch nie Gott anklagen. Warum muss ich das tragen und der andere nicht? Wir haben diesen Anker. Und er geht in das Innere des Vorhangs, bis in das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist. Also, denkt an das verlorene Staubkorn im Kosmos. Denkt an die Zigeuner am Rande des Kosmos. Wie fühlt ihr euch als Christen? Ich fühle mich nicht als Zigeuner am Rande des Kosmos. Ich mit meinem sehr beengten Weltbild, wir haben das ja vorhin gelesen, ja, also ich glaube an diesen persönlichen Gott, der sich persönlich um mich kümmert. Das ist unsere Erfahrung. Was ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst? Und da kann dann auch jeder seinen Namen einsetzen. Da kann man nur sagen, oh ihr armen Philosophen, Atheisten und Darwinisten. Das heißt nämlich, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das ist eigentlich der menschlich-göttliche Geburtstag. Das ist der zweite Geburtstag. Bei mir ist es gerade in der Mitte vom Jahr. Also ich könnte jedes halbe Jahr einen Geburtstag feiern. Nämlich diese Wiedergeburt. Viele wissen das Datum, andere wissen das Datum auch nicht genau, aber die haben dann auch Heilsgewissheit. Und wer es nicht genau weiß und hat immer wieder seine Zweifel, der darf sich einfach mal hingehen und sagen, gut Jesus, jetzt mache ich die Sache fest und dann kannst du dir sogar ein Datum aufschreiben, wenn das irgendwie helfen sollte. Aber mit diesem Geburtstag, nämlich wenn wir Jesus annehmen, wie viele ihn aber aufnahmen, da heißt es wirklich, manche sagen ja, Menschen können Jesus nicht aufnehmen. Ja. Aber hier heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen. Das heißt, ihm vertrauten, sich an ihn geklammert haben. Denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und die sind aus Gott geboren. Und mit dieser Geburt überleben wir alle unsere Geburtstage. Alle. Bis zum Letzten. Und das ist doch wunderbar. Übrigens ist es auch schon ein bisschen vorgeschattet im Alten Testament, nämlich im Psalm 87, ich zitiere nach der Luther 1545, ist aber schon besseres Deutsch, ein Psalm, und der Titel heißt In Zion geboren. ein Psalmlied der Kinder Chora. Sie ist fest gegründet auf den heiligen Bergen. Der Herr liebt die Tore Zions über alle Wohnungen Jakobs. Herrliche Dinge werden in dir gepredigt, du Stadt Gottes. Ich will predigen lassen Rahab, das ist Ägypten, und Babel, Babylon, Irak, dass sie mich kennen sollen. Siehe, die Philister, Gazastreifen, und Tyrer, Libanesen, und den Mooren, das sind die Nubier, die sind die Äthiopier, die von Eritrea, Sudan, das war das frühere Kusch. Sie werden das selbst geboren. Man wird zu Zion sagen, dass allerlei Leute drinnen geboren werden und dass er, der Höchste, sie baue. Der Herr wird predigen lassen in allerlei Sprachen, dass deren etliche auch das selbst geboren werden, nämlich die Ägypter und Irakis und Äthiopier und Leute von Eritrea und vom Sudan und bis hoch nach Libyen ging das Reich damals, dass die auch dort geboren werden, nämlich in Zion. Zion ist hier ein Abbild von dieser göttlichen Wiedergeburt. Und da heißt, dass Gott das alles aufschreiben wird. Er weiß dann alles. Von denen wird man zu Zion sagen, dass allerlei Leute darin geboren werden, von aus vielerlei Sprachen. Ganz interessant. Und zum Schluss noch ein schöner Vers, der mir in diesen Tagen ganz neu wichtig geworden ist, zu meinem Geburtstag. Wenn jemand mich liebt, gab Jesus ihm zur Antwort, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben. Und jetzt kommt's. Darum sage ich, macht einfach euer Herz auf und schätzt es ganz neu, wie gewaltig das ist. Das gibt uns nämlich Freude im Herzen. Da heißt es nämlich, mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und bei ihm wohnen. Da spricht Jesus vom Vater und vom Sohn. Und dann sind wir ja noch versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das ist doch wunderbar, diese Dreieinigkeit. Unser Leben ist jetzt geborgen in dieser göttlichen Dreieinigkeit. Wir werden kommen und bei ihm wohnen. Also wenn ihr heute heimgeht, dann lasst euch das nochmal durchs Herz und durch den Kopf gehen. Bei mir wohnt Gott. Das ist doch was Fantastisches, was Wunderbares. Wie gesagt, der wichtigste Geburtstag ist diese Wiedergeburt. Und wir werden, wenn wir den erlebt haben, dann überleben wir alle unsere irdischen Geburtstage. Möchte uns Gott segnen. Lasst uns zum Schluss noch beten. Wir können dazu aufstehen. Ihr seid ja jetzt lange gesessen. Herr, wir danken dir für diese Worte, diese Frage, wie überleben wir unsere Geburtstage? Wir sehen, wie sinnlos oft die Welt feiert und wie sinnlose Glückwünsche sie sich gegenseitig zusenden oder zusprechen. Und wir wissen, der Mensch braucht nicht Glück, sondern Sinn. Und wir danken dir, dass wir in dir diesen festen und sicheren Anker haben dürfen. Wir danken dir, dass wir durch deinen Geist eine ganz andere Weltanschauung haben dürfen. Eine ganz andere Perspektive. Anstatt uns als Staubkorn zu fühlen, verloren in diesem gewaltigen Kosmos mit diesen 70 Milliarden Lichtjahren, die wir heute kennen, wissen wir und fragen, wie der Psalmist ganz überrascht, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Danke, dass du an uns denkst, an uns alle, an einen jeden. Danke, dass Jesus für uns den Preis bezahlt hat, dass wir mit diesem göttlichen Geburtstag, mit dieser Wiedergeburt, all unsere irdischen Geburtstage überleben dürfen und haben Gewissheit, dass Gott in uns wohnt und immer in uns wohnen wird bis in alle Ewigkeit. Gib uns einfach diese Gnade, dass wir uns auch an diesem Tag, an diesem Vormittag darüber in ganz besonderer Weise freuen dürfen. Amen.